dass ihr Hass seht und Abgrenzung. Häufig geht es ja gar nicht um das, was sie sagen, sondern vielmehr um das Wie. Wie geht es euch damit? Reagieren wir so, wie es in unserer Gesellschaft heute gang und gäbe ist, zu sagen, das ist Provokation? Da versuchen Leute mit der Wahrheit oder mit Argumenten, das als Waffe zu benutzen, da bin ich mal lieber vorsichtig. Wenn mir jemand so kommt, dann bin ich eher skeptisch. Auf der anderen Seite findet heutzutage doch jeder irgendwie einen Grund, warum er keine Stellung bezieht oder warum er sich vielleicht angegriffen fühlt. Ich glaube, wir können heutzutage sagen, was wir wollen. Wir werden immer irgendjemanden finden, dem unsere Aussage nicht passt. Oder? Wem passt meine Aussage jetzt nicht? Mein Einstieg. Bestimmt gibt es irgendjemanden, der sagt, ach, doofer Einstieg. Wir sind in einer Gesellschaft, in der man das auch leben darf und in der das normal ist, dass man einfach ja, über alles meckern kann und über alles auch zu allem sagen kann, ja, das hat mich jetzt verletzt oder das hat mich gestört. Wir leben in einer postmodernen Gesellschaft, sagt man. Ja, manche sagen, wir sind schon darüber hinaus. Und in dieser postmodernen Gesellschaft wird Toleranz geprägt. Wird gesagt, ja, du musst tolerant sein. Das heißt, absolute Aussagen gehen erstmal gar nicht. Es gibt keine absolute Wahrheit mehr. Du kannst natürlich deine Meinung äußern, aber dann mach es bitte nicht verletzend. Ja, und äußere sie bitte so, dass sie nur auf dich bezogen ist und nicht auf andere Menschen. Ne? Du hast deine Sache, ich habe meine Sache. Du hast deinen Kaninchenzüchterverein, ich habe meinen Angelclub. Ja? Also jeder hat seine Sache. Und wir betrachten diesen Monat einen Mann, der den Anspruch hat, Stellung zu beziehen und Stellung bezogen zu haben. Jemanden, der den Anspruch hat, Klartext reden zu dürfen. Wir sprechen über Jesus, so wie Daniel das schon in der Einleitung gesagt hat. Wir betrachten Jesus. Und war Jesus kontrovers? Ja, Jesus war und ist kontrovers. Ist Jesus noch hoffähig heute? Weiß ich nicht. Aber die gleiche Frage haben sich die Leute damals auch gestellt. Ist dieser Mann eine Zumutung oder kann man dem zuhören? Sind seine Aussagen nicht ein bisschen tendenziös? Die Bibel und vor allen Dingen die Evangelien, die von Jesus berichten, sind voll von Aussagen, die zumindest im ersten Moment so ein bisschen unangenehm sind. Die in uns ein Unwohlsein hervorrufen. Und manchmal fragt man sich, hat Jesus das wirklich so gesagt? Das kann er doch nicht gemeint haben, oder? Das sind doch Aussagen, das kannst du heute nicht mehr bringen, Ole. Das ist eine Zumutung heute. In unserer Gesellschaft kannst du das nicht sagen. Und ich will dir sagen, das war damals schon ganz genauso. Als Jesus gesagt hatte, betet für eure Feinde, dann haben die Leute damals genauso wie heute gesagt, warte mal, beten für meine Feinde? Ich schaff's noch nicht mal für meine eigene Familie zu beten. Jetzt soll ich für meine Feinde beten? Gib denen, der dich bittet, einen Mantel mit, wenn er dich darum bittet, dir ein Kleidungsstück zu geben. Wenn dich jemand verletzt, dann sollst du ihm vergeben. Und nicht nur einmal, sondern immer und immer wieder. Als Jesus gefragt wurde, Mensch, Jesus, müssen wir eigentlich diesen doofen Römern eigentlich Steuern zahlen, diesem Kaiser, diesem Tyrann dort in Rom? Da sagt Jesus, klar, gib dem Kaiser, was des Kaisers ist und gib Gott, was Gottes ist. Und das in einem Steuersystem, was total ungerecht war und nicht so gerecht ist wie unser heutiges. Wer eine Frau mit begehrlichem Blick ansieht, der hat schon die Ehe gebrochen. Jesus, Mann. Das ist ein bisschen hart, ne? Also, sowas kannst du heute nicht mehr bringen, ja? Also, ja? Allein die Plakate in der Stadt, die sorgen ja dafür, dass ich dann mehrfach am Tag die Ehe breche. Ja, was machen wir mit solchen Aussagen, die Jesus getroffen hat? War Jesus provozierend? Ich glaube, ja, er war es. Und er hat es bewusst gemacht. Und unsere Reaktion heute ist teilweise dann die, dass wir gar nicht mehr so richtig darüber reden, was Jesus eigentlich gesagt hat. Und wir spülen Jesus manchmal so ein bisschen weich. Naja, so ganz hat das ja nicht gemeint. Na, du musst das im Kontext sehen. Ja? Und du musst das verstehen, naja, also wir versuchen viel zu relativieren. Wir versuchen Dinge einfach so zu erklären, bis die eigentliche Botschaft, bis der Kern und vielleicht auch die Schärfe nicht mehr da ist und es entschärft ist. Wir tendieren dazu, unangenehme Passagen zu überlesen. Und ich glaube auch, wenn man heute ein Religionsstifter sein wollte, dann würde man ganz sicher nicht so anfangen wie Jesus, oder? Jesus war aber auch mit einem anderen Auftrag gekommen. Und Jesus ist eine große Ausnahme und ist etwas ganz Besonderes, wenn wir sehen und uns diesen Monat genauer angucken, wie Jesus Stellung bezieht. Denn Jesus tut es mit einer Balance, die es nirgendwo anders auf der Welt gibt. Er sagt auf der einen Seite wahre Dinge, spricht Dinge aus, Klartext. Und auf der anderen Seite handelt er in einer so großen Liebe, die das beides in eine Balance bringt, die für Menschen, für dich und für mich gut ist. Und wir wollen heute eine Geschichte betrachten, wo wir auch am Anfang sagen, boah, das ist eine Zumutung. Vor allen Dingen damals für die Leute. Ja? Aber wir wollen auch sehen, dass Jesus in dem, wie er handelt, wie er dann auf Menschen eingeht, dass er das mit Liebe tut. Ich lade dich ein, diesem Jesus auf die Spur zu kommen. Dieser, der auf der einen Seite dich herausfordert mit dem, was er sagt und dich gleichzeitig unendlich lieb hat, dich unendlich liebt und dir seine Liebe gezeigt hat und jeden Tag neu zeigen will. Diesem Jesus wollen wir auf die Spur kommen. Und es ist eine Einladung zum Lesen von der Quelle. Und die Quelle, die wir haben, das sind die vier Evangelien. Matthäus, Markus, Lukas und Johannes. Sind die ersten vier Bücher des Neuen Testamentes. Nimm dir die nächsten vier Wochen Zeit und lies alle vier durch. Ja, es sind mehr als ein Kapitel pro Tag, gut gerechnet. Lest sie durch und kommt diesem Jesus auf die Spur. Ich glaube, dass es für den Alltag und für unser Leben wenig Bereichernderes geben kann, als von Jesus zu lernen. Jesus ist unglaublich, wenn er, ja, wie er mit den Menschen umgeht, wie er mit ihnen redet. Und wir wollen heute den Auftakt machen und wollen genau in den Evangelien lesen. Ich möchte mit euch eine Geschichte heute lesen, die im Johannesevangelium steht. Und ich muss ein bisschen was zur Vorgeschichte erzählen. Also, Jesus ist in Israel durch die Lande gezogen und war zu der Zeit, wo die Geschichte spielt, im Nordteil Israels am See Genezareth. Das ist ein See, umgeben vor allen Dingen auf der Ostseite von Hügelland, Bergen von den Golanhöhen. Und dort hatte sich ein Wunder zugetragen. Er hat ein Wunder getan. Und zwar hat er 5000 Männer satt gemacht. Plus Frauen und Kinder waren es wahrscheinlich über 15.000 Leute. Das war ein gigantisches Event damals, genauso wie es heute unvorstellbar ist, dass ein Mann die alle satt machen kann. Warum? Die hatten alle nicht genug zu essen dabei und Jesus hat mit seine Jünger dazu gebraucht und mit ihnen zusammen dieses Wunder getan, dass aus 5 Broten und 2 Fischen 5000 Männer plus Frauen und Kinder satt wurden. Man muss dazu verstehen, dass damals Essen noch etwas anderes war als heute. Wir essen aus Gewohnheit. Wir essen, weil es da ist. Wir haben Essen, immer. Der Kühlschrank ist immer voll. Die Menschen damals haben Tag für Tag gearbeitet, um sich dieses Essen zu verdienen. Sie haben von der Hand in den Mund gelebt. Sie waren so arm, dass für sie Essen das erste Ziel war von ihrer Arbeit. Arbeiten, Geld verdienen, Essen oder direkt Essen produzieren. Fischer, Bauern, die Handwerker haben sich dann gekauft. Die Menschen hatten ein völlig anderes Verhältnis zum Thema Essen, zum Thema Brot und Fische. Und dann war nun dieser Mann, der plötzlich eine riesen Menschenmenge auf wundersame Weise satt gemacht hat. Und wenn so einer 5000 Männer satt machen kann, dann muss der etwas Besonderes sein. Der hat plötzlich Autorität. Menschen, die andere satt machen können und die für sie versorgen können, die haben eine Autorität, eine natürliche Autorität. Und so war es auch bei Jesus. Jesus zog sich nach diesem Wunder und diesem ganzen Menschenauflauf einiger zurück, ging auf den Berg und wollte allein sein. Und die Menschen fingen an, ganz kirre zu werden und suchten ihn irgendwie. Er reiste dann ist noch eine ganz spannende Geschichte, die müsst ihr dann aber selber lesen, reiste dann nach Kapernaum. Das ist eine Stadt am Norden des Sees gelegen, etwa 12 Kilometer Luftlinie, also um den See herum vielleicht etwas länger, 15 Kilometer. Die Leute sind alle ihm hinterhergelaufen. Und sie haben sogar über den See gefahren, nach Tiberias, und haben dort anderen Bescheid gesagt, haben gesagt, dieser Jesus, der muss was Besonderes sein, denn der hat uns alle satt gemacht, kommt auch rüber. Und so sind die Menschen alle in diesen kleinen Ort Kapernaum gekommen. Wie das funktioniert hat, das weiß ich nicht. Auf jeden Fall landet Jesus dort irgendwann in der Synagoge, in einer Synagoge, und redet zu den Menschen und lehrt sie. Und die Leute sagen alle, den müssen wir hören. Der hat Autorität, der hat uns alle satt gemacht. Und nun ist Jesus in diesem Lehrumfeld und dann fängt er an zu reden. Und das, eine der ersten Sachen, die er sie fragt, ist, und das ist in der Vers 26, da könnt ihr zusammen lesen, wer seine Bibel dabei hat, auch digital aufschlagen, ist am einfachsten mitzulesen. Hier kommen die Verse immer nur nacheinander in eurer eigenen Bibel, könnt ihr anstreichen, vorlesen, nachlesen, dazwischen lesen. Nehmt sie mit, ja? Bringt sie nächstes Mal mit. Jesus entgegnete, ich will euch sagen, warum ihr mich sucht. Warum seid ihr alle hier? Ihr habt euch alle auf die Suche nach mir gemacht. Ich werde es euch sagen, warum ihr mich sucht. Ihr sucht mich nur, weil ihr von den Broten gegessen habt und weil ihr satt geworden seid. Aber was Gott euch durch dieses Wunder, was ich getan habe, sagen will, das wollt ihr nicht verstehen. Warum sind sie alle gekommen? Naja, bei Jesus gibt's Essen. Es war schwer für die Menschen zu überleben. Und jetzt war da jemand, der ihnen vielleicht sogar das tägliche Brot geben konnte. Herr, gib uns unser täglich Brot. Die Leute waren, nachdem sie die 15 Kilometer gelaufen sind und eine Nacht dazwischen war, wieder hungrig. Also ganz natürlich sind sie wieder bei Jesus hingekommen. Und Jesus sagt, ihr seid doch nur gekommen, weil ich euch gestern Brot gegeben habe. Und er sagt weiter, statt euch um diese vergängliche Nahrung zu kümmern, bemüht euch um die Nahrung, die Bestand hat und das ewige Leben bringt. Diese Nahrung wird euch der Menschensohn geben, denn ihn hat Gott, der Vater, als seinen Bevollmächtigten bestätigt. Da fragten sie ihn, was für Dinge müssen wir denn tun, um Gottes Willen zu tun, um Gottes Willen zu erfüllen? Jesus antwortete, Gottes Wille wird dadurch erfüllt, dass sie an den glaubt, den er gesandt hat. Nahrung, die ewig Bestand hat, was ist das denn? Die ersten Leute werden ein bisschen skeptisch und sagen, okay Jesus, das wird jetzt ein bisschen komisch, was willst du uns jetzt erzählen? Aber sie ahnen schon so ein bisschen, worauf er hinaus will. Naja, der gesandt ist, da steht einer vor uns, der Menschensohn, das hatte das nicht Jesus schon mal erwähnt, dass er sich als Menschensohn bezeichnet hat. Und sie stellen dann diese bemerkenswerte Frage, die relativ häufig vorkommt in den Evangelien, was müssen wir denn tun, um Gottes Willen zu erfüllen? Und Jesus sagt, richtig gute Frage. Ihr müsst an den glauben, den er gesandt hat. Mich. Und dann geht's weiter. Doch sie sagten, wenn wir das glauben sollen, wenn wir dir glauben sollen, dass du von Gott gesandt bist, dann lass doch uns ein Wunder sehen, das uns das beweist. Wo bleibt denn dieser Beweis? Damals in der Wüste haben unsere Vorfahren Manna gegessen. Wie es ja auch in der Schrift heißt, Brot vom Himmel gab er ihnen zu essen. Okay, Jesus, dann zeig mal, dass du gesandt bist. Tu noch ein Wunder. Ja, gut, gestern gab es ein Wunder. Gestern gab es Fisch. Heute würde ich vorschlagen, Barbecue. Was hältst du davon? Jesus, du musst dich beweisen, du musst es zeigen. Denn damals, wir kennen unsere Geschichte gut als Volk Israel, damals war das doch auch so, dass wir jeden Tag als Volk versorgt wurden. Wir kennen doch die Geschichte im Alten Testament, wo Mose das Volk Israel durch die Wüste geführt hat und sie nichts zu essen hatten. Und was hat Gott gemacht? Mose hat einfach zu Gott gebetet und dann kam immer Essen. Jeden neuen Morgen hatten die genug zu essen. 40 Jahre lang, jeden Tag satt geworden. Und wenn du das auch, wenn du meinst, dass du von Gott gesandt bist, so wie der Mose damals, na, dann musst du uns auch jeden Tag satt machen. Mose hat das gemacht und die Leute haben ihm geglaubt. Komm, wir machen einen Deal. Du machst uns jeden Tag satt und wir glauben dir. Jesus antwortet darauf, Vers 32, ich sage euch, das Brot vom Himmel hat euch nicht Mose gegeben. Es ist mein Vater im Himmel, der euch das wahre Brot vom Himmel gibt. Denn das Brot, das Gott gibt, ist der, der vom Himmel herabkommt und der Welt das Leben schenkt. Er wiederholt sich. Herr, sagten sie dazu ihm, gib uns immer von diesem Brot. Und Jesus antwortete, ich bin das Brot des Lebens. Wer zu mir kommt, der wird nie mehr traurig sein. Und wer an mich glaubt, wird nie mehr Durst haben. Ich bin das Brot des Lebens. Jesus verwendet einen Vergleich, den die Leute erst einmal total verrückt fanden. Jesus sagte, ich bin das Brot des Lebens. So wie damals in der Wüste Gott Brot geschickt hat, sendet er jetzt mich. Und ich bin das Brot des Lebens. Wer zu mir kommt, wird nie mehr hungrig sein. Und wer an mich glaubt, wird nicht mehr durstig werden. Wenn wir den Text weiterlesen, dann sehen wir, wie Jesus das noch mehr erklärt und noch mal deutlich macht. Und Jesus diese Skepsis versucht zu überwinden. Er sagt immer wieder, ich bin das Brot vom Himmel. Und dann sagen die Leute, ja, aber warte mal, das bei Mose war doch ein bisschen anders. Und Jesus ist es dann irgendwann zu viel. Und dann redet er Klartext. Und er wird noch deutlicher. Und das lesen wir in Vers 53. Wir haben jetzt einen kleinen Sprung gemacht. Den anderen könnt ihr gerne zu Hause lesen in eurer eigenen Bibel, was noch alles dazwischen passiert ist. Aber Jesus redet jetzt Klartext ab Vers 53. Und dort sagt er, Jesus aber sagte zu ihnen, ich versichere euch, wenn ihr das Fleisch des Menschensohnes nicht esst und sein Blut nicht trinkt, habt ihr das Leben nicht in euch. Wer mein Fleisch isst und mein Blut trinkt, hat das ewige Leben und ich werde ihn an jenem letzten Tag auferwecken. Denn mein Fleisch ist die wahre Nahrung und mein Blut ist der wahre Trunk. Wer mein Fleisch isst und mein Blut trinkt, der bleibt in mir und ich bleibe in ihm. Der Vater, der lebendige Gott, hat mich gesandt und ich lebe durch ihn. Genauso wird auch der, der mich isst, durch mich leben. Das ist also das Brot, das vom Himmel herabgekommen ist. Bei diesem Brot ist es nicht wie bei dem, das die Vorfahren von euch damals gegessen haben. Sie sind gestorben, aber wer dieses Brot isst, der wird ewig leben. Schon ein bisschen komisch, oder? Brot, okay, ist das eine, aber jetzt kommt noch so eine Vampirgeschichte. Irgendwelche Twilight-Fans hier unter uns? Eine Vampirgeschichte. Fleisch und Blut, das wird ja komisch. Jesus versucht plötzlich, oder stellt einen Vergleich her, Fleisch und Blut, wo die Leute echt total überfordert sind im ersten Moment. Wer schon öfter hier im Gottesdienst war, weiß, dass wir Brot und Wein beim Abendmahl als Symbol für Fleisch und Blut nehmen. Das wusste Johannes, der dieses Evangelium aufgeschrieben hat. Und er erklärte es an der Stelle nicht weiter, sondern er wusste, okay, die Leute, die das lesen, die verstehen es. Aber gleichzeitig müssen wir uns hineinversetzen in die Leute, die damals dort waren und die sagten, oh wow, Brot, okay, ist das eine. Aber jetzt auch noch Fleisch und Blut, Jesus, das ist mir ein bisschen zu hoch. Jesus sagt, dieses Fleisch und dieses Blut, das ist das, was ich geben werde. Einmal, um euch die Sünden zu vergeben, so wie wir es im Abendmahl feiern. Ich bin das Brot des Lebens. Und das sagt er in diesem Text. Ich bin der, der das Leben schenkt. Ich kann euch einen Ausweg zeigen. Ich bin als Brot die Antwort auf den Hunger, den ihr nach Leben habt. Ich bin das Brot. Als Antwort und als Lösung für den Hunger eures Lebens. Ich bin der, der euch Liebe und Annahme geben kann, euch Gemeinschaft mit Gott wieder schenken kann. Ich bin der, der das zerrüttete Verhältnis zwischen euch und Gott wieder kitten kann. Ich bin der, der alle eure Bedürfnisse stillen kann. Ich bin dazu gekommen, auf diese Welt, um deinen Hunger zu stillen. An dieser Stelle steht ein Wendepunkt im Leben von Jesus, im Leben von den Menschen um Jesus herum und im Leben von Jesus selber. Und ein Wendepunkt ist zu erkennen in der gesamten Geschichte von Jesus, die wir in den Evangelien lesen. An dieser Stelle passiert etwas. Plötzlich ist es nicht mehr nur eine Geschichte über einen Mann, der Wunder tut, sondern plötzlich eine Geschichte von einem Mann, der sagt, er ist das Leben. Von einem Mann, der einen Absolutheitsanspruch hat. Es ist plötzlich keine Zaubershow mehr und kein nettes Geplänkel mehr. Ich wollte doch nur ein freies Essen haben und nun das hier, so ein harter Tobak, das kann ich mir nicht mehr anhören. Es geht nicht mehr nur um dieses rein menschliche Bedürfnis nach dem physischen Hunger, sondern es geht um mehr. Plötzlich öffnet Jesus uns den Blick und den Menschen damals den Blick auf das, wofür er eigentlich gekommen ist. Er ist nicht dazu gekommen, um irgendwie eine Zaubershow abzuziehen, sondern er ist dazu gekommen, um Leben zu bringen. Und wie reagieren die Leute? In Vers 60 lesen wir: Empört sagten viele seiner Jünger, was er da redet, das ist eine Zumutung. Wie kann man von jemandem verlangen, sich so etwas anzuhören? Wie kann man verlangen, sich so etwas anzuhören? Die ersten schmeißen das Handtuch und sagen: Jesus, so nicht. Das, was du dort erzählst, das ist zu viel. Wer redet? Es ist interessant, dass an dieser Stelle bewusst die Jünger zitiert werden. Die Jünger, die Jesus schon kennengelernt haben, nicht nur dieses eine Wunder erlebt haben, sondern mehr schon mit ihm unterwegs waren. Aber sie stehen plötzlich da und merken: oh, wow, die Stimmung kippt. Kein Hype mehr um uns. Wir sind nicht mehr die Rockstars, die jetzt hier das Essen austeilen. Ne? So cool wie gestern hier mit 5 Broten, die 15.000 Leute satt machen. Jesus wird plötzlich nicht mehr nur als Vollzelt gesehen, sondern wird kritisch beäugt. Die Leute gucken Jesus nicht mehr mit großen strahlenden Augen an und sagen: oh, Jesus, was soll das? Jesus ist plötzlich nicht mehr so cool und nicht mehr so in. Und sie merken, dass das, was er sagt, meint er ernst. Und sie merken, das, was er sagt, fordert mich heraus. Denn es fordert von mir plötzlich Vertrauen und Glauben und Konsequenzen in meinem Leben, die über das hinauslaufen, dass ich ihm irgendwie folge und ein paar schöne Wunder mit ihm erlebe. Sie merken, dass hier an dieser Stelle etwas passiert. Plötzlich sind die Worte, die Jesus ausspricht, nicht mehr einfach immer angenehm, sondern sie sind unangenehm, sind herausfordernd, vielleicht auch ein bisschen verwirrend. Es stellen sich Fragen: Jesus, was meinst du damit mit diesem Fleisch und dem Blut? Und die Leute um sie herum beäugen Jesus plötzlich ganz schön skeptisch. Gestern waren sie noch die Rockstars, heute sind sie die Freunde eines Verrückten. Ich kann mir gut vorstellen, dass einer Jesus zur Seite genommen hat und gesagt: Jesus, weißt du, dass du gerade alles kaputt machst? Ey, gestern warst du der King, ja? Und jetzt erzählst du solche Sachen, die kein Mensch versteht und irgendwie, das ist schon komisch, mit Fleisch und Blut und Brot und nee, kannst du nicht irgendwie was anderes erzählen? Irgendwie, kannst du über Gebet sprechen, ne? Und du hast auch immer so gute Stories. Erzähl einfach eine gute Geschichte, das ist viel besser. Oder über Liebe kannst du immer reden. Jesus, red mal ein bisschen was über Liebe. Wir können auch meinetwegen über Fußball reden, aber das hier ist echt komisch. Merkst du nicht, dass die Leute dich komisch anstarren und eigentlich gar nicht so richtig verstehen, was Sache ist? Wie reagiert Jesus? Vers 61. Jesus war sich bewusst, dass seine Jünger und auch die anderen Leute über seine Worte empört waren. Daran nehmt ihr Anstoß? Fragte er sie. Daran nehmt ihr Anstoß? Stört euch das? Ich bin doch jetzt gerade erst zum Kern meiner Botschaft vorgedrungen und ihr sagt, es stört euch? Stört euch das, was ich jetzt gerade sage? Ich habe doch euch erzählt, dass ich nicht nur gekommen bin, um Wunder zu tun. Und ich will euch jetzt gerade zeigen, dass das mehr ist als das, was ich getan habe. Denn ich habe eine Botschaft für euch. Bei Jesus geht es um mehr als um ein Lebenskonzept und ein paar Philosophiefragen. Es geht bei ihm um Leben und Tod. Es geht bei ihm um drinnen oder draußen. Wenn du meinst, dass du, wenn du hierher kommst, was Nettes über Jesus hörst, über einen großen Prediger, der vor 2000 Jahren gelebt hat, dann muss ich dich enttäuschen, denn Jesus ist herausfordernd und erfordert. Es geht nämlich um mehr. Jesus macht an dieser Stelle deutlich, und das ist so dieser Wendepunkt, wie ich schon gesagt habe, in der Verkündigung von Jesus. Müsst ihr mal lesen, das Evangelium, und dann seht ihr das Vorher und Nachher. Ja? Ihr seht, dass Jesus plötzlich diesen Anspruch klar formuliert. Es geht um Leben, es geht um dein Leben und es geht um ein Leben, das ich ermögliche. Jesus stellt diesen Anspruch an dein Leben und an mein Leben, an deinen Glauben und meinen Glauben, an dein Verhalten und an mein Verhalten, an dein Denken und an mein Denken und auch an unser Tun. Und er macht deutlich, ey Leute, ich bin hier nicht gekommen, um euer Entertainer zu sein. Ich bin nicht ein Lückenfüller. Ich bin nicht ein Rockstar, dem ihr als Fans einfach folgen könnt und immer zujubeln könnt, wenn ich euch mal wieder Brot gegeben habe. Ich bin auch keine Wunschbox. Später sagt Jesus das ganz deutlich. Er sagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Wenn ihr zu Gott, zum Vater wollt, da kommt ihr nur durch mich hin. Er hat einen Absolutheitsanspruch und stellt diesen. Er sagt, es geht um dein Leben und was ich habe, ist die Wahrheit, ist die ultimative und einzige Wahrheit. Dafür kann ich heute hier rausgeschmissen werden. Vielleicht nicht von euch. Aber ich kann heute dafür angeklagt werden, wenn ich sage, Jesus ist die ultimative Wahrheit, der ultimative Weg. Und er sagt es damals auch in einem Konflikt, in einer Situation mit Menschen, die nicht alle wohlgesonnen waren. Und das sehen wir auch gleich, was das für Konsequenzen hatte. Es gibt keine andere Wahrheit, sagt Jesus. Es gibt keinen anderen Weg, keinen anderen Glauben, kein anderes Konzept, keinen anderen Gott und keinen anderen Mensch, keinen Staat und keine Philosophie, die dir Leben schenken kann, sondern nur ich. Ich bin das Brot des Lebens, welches dazu führt, dass du ewig leben kannst. Wie haben die Leute damals reagiert? Sie haben mit Füßen abgestimmt. In Vers 66 sehen wir, dass dieser Hype vorbei war. Vers 66, von da an zogen sich viele Jünger von ihm zurück und begleiteten ihn nicht mehr. Da fragte Jesus die 12, wollt ihr etwa auch weggehen? Von diesem Zeitpunkt an hatte Jesus Feinde. Er hatte Leute gegen sich aufgebracht, die gesagt haben, das, was der sagt, ist gefährlich. Das passt nicht in unsere Zeit. Wie oft höre ich das heute und kann mir vorstellen, dass Jesus' Botschaft genauso heute eine Herausforderung, vielleicht sogar eine Beleidigung für unsere Gesellschaft ist. Der ist gefährlich, der Mann. Denn er sagt, er ist der einzige Weg. Die Party ist zu Ende, die Leute gehen nach Hause. Und dann bleiben da noch einige übrig. Wir wissen nicht, wie viele, aber Jesus richtet seinen Blick an diese 12 Jünger, von denen wir noch viel lesen werden. Und er guckt sie an und sagt, und ihr? Wollt ihr etwa auch weggehen? Petrus, willst du wieder fischen gehen? Matthäus, willst du wieder Steuern eintreiben? Ja, Jesus, ehrlich gesagt, drüber nachgedacht habe ich auch schon. Wie haben die Jünger reagiert? Was denkt ihr euch? Es steht nicht im Text, aber ich vermute mal, dass sie auch am Kämpfen waren und gesagt haben, hey Jesus, ich habe genau die gleichen Fragen wie die Leute, die gerade gegangen sind. Das, was du dort gesagt hast, kannst du es nicht ein bisschen einfacher formulieren, ein bisschen, du sagst, du bist das Leben, das kostet mich ganz schön was. Das fordert mich ganz schön heraus. Denn ich muss jetzt ja alles auf eine Karte setzen. Wenn du sagst, das ist der einzige Weg, dann muss ich ja meine Karte auf dich setzen. Kann ich dir vertrauen? Kann ich dir glauben? Was sollen denn die Leute denken? Die Leute wissen ab jetzt, dass ich dir dann folge. Und dann denken sie, ja, du bist so ein Fan von so einem Spinner. Mein Status ist in Gefahr. Jesus, was ist denn mit meinem Ansehen? Was ist mit meinem Leben? Was ist mit meiner Familie? Was sollen die von mir denken? Und vielleicht andere dachten, oh, das ist ja doch nicht einfach so, dass ich jetzt hier der Held bin und die Leute zu mir aufsehen, sondern plötzlich schauen die Leute zu mir herab. Plötzlich geht es nicht mehr darum, nur einfach irgendjemandem hinterherzulaufen, der gerade hip ist, sondern es geht um Nachfolge. Wenn du im Leben mit Jesus gehst, wirst du sicherlich auch Geschichten, Situationen, Erlebnisse erzählen können, wo nicht alles Sonnenschein ist und wo es wirklich hart ist, da stehen zu bleiben und zu sagen, ich bleib hier. Und nicht mit den Füßen zu entscheiden und zu gehen. Ich kann dir auf jeden Fall aus meinem Leben erzählen, dass es hart ist, manchmal an Jesus dran zu bleiben. Und Jesus hat zwar nie versprochen, dass es immer einfach wird, aber meine Vorstellung ist ja eigentlich so ein bisschen, naja, Jesus, komm, ey, mit dir wird das Leben ein Paradies, ja? Du hast mir den Himmel auf Erden versprochen, du hast mir ewiges Leben versprochen, was hier beginnt. Wird es nicht immer alles einfach? Das hat Jesus nie versprochen. Er hat nie versprochen, dass wir hier ein Kuschelleben und ein Leben in absoluter Leichtigkeit leben werden. Und je länger ich Jesus folge, desto mehr merke ich, dass es doch echt auch was kostet. Nachfolge kann tatsächlich manchmal hart sein und die Wege nicht immer einfach. Und so manche Träne, so manche Unsicherheit, so manche Demütigung und auch manche Angst muss dann ausgestanden werden. Manchmal wäre es einfacher gewesen, wegzugehen, jedenfalls in meinem Leben. Manchmal wäre es einfacher gewesen, nicht zu meinem Wort zu stehen oder einfach die Klappe zu halten in Situationen, wo ich gespürt habe, dass ich als Nachfolger Jesu den Mund aufmachen muss. Manchmal schien der schnelle Ausweg leichter und einfacher. Das schnelle Geld durch den kleinen Betrug oder eine Beziehung aufzugeben, anstatt dafür zu kämpfen. Vielleicht sogar die Ehe aufzugeben, wenn sie mal nicht so gut läuft und dann einfach, ja, sich jemand anders suchen, der dann meine Bedürfnisse besser erfüllt und mich glücklich macht. Immer dieses integer sein und ethisch korrekt handeln, ist es nicht eine Last? Und dann diese herausfordernden Aussagen, die Jesus trifft, die nicht nur über dieses ein bisschen guter Mensch zu sein hinausgehen, diesen Absolutheitsanspruch. In unserer Zeit geht es doch fast nicht, doch zu sagen, dass Jesus der Weg, die Wahrheit und das Leben ist. Und Jesus fragt mich auch, und Ole, willst du etwa auch weggehen? Und ich muss sagen, manchmal wäre es zumindest einfacher. Wir lesen von einer wunderschönen Antwort. Und zwar Petrus, der nicht immer ein super fitter Typ war, der auch mal seine Ecken und Kanten hatte und auch Jesus vor Jesus ganz zum Schluss auch mal wegläuft, der hat eine Offenbarung und eine Erkenntnis. Und er stellt eine Frage. Und diese Frage, die ändert alles. Und ich wünsche jedem von uns, dass er mit dieser Frage am Ende dieses Gottesdienstes nach Hause geht. Lasst uns lesen. In Vers 68, da stellt Petrus folgende Frage. Herr, zu wem sollten wir denn gehen? Herr, zu wem sollten wir denn gehen? Nur du hast Worte, die zum ewigen Leben führen. Und wir glauben und wir haben erkannt, dass du der Heilige bist, den Gott gesandt hat. Ja, zu wem sollten wir denn gehen? Nur du hast Worte, die zum ewigen Leben führen. Du hast diese Worte und du bist gesandt. Wir erkennen das. Du bist dieses Brot des Lebens. Du bist dieses Brot, was vom Himmel gekommen ist, das mir nicht nur physische Nahrung gibt, sondern geistige und geistliche Nahrung, die mir den Weg zum Leben eröffnet. Nur du bist es. Ich habe schon einiges im Leben gesehen. Wo sollte ich hingehen? Nur bei dir bekomme ich echte Erfüllung. Nur bei dir habe ich die Identität, dass ich ein Kind Gottes bin, dass ich in meiner Berufung als dein Kind, als dein Nachfolger leben kann. Nirgendwo anders kann ich so leben. Nur bei dir bekomme ich die Erfüllung. Ja, es ist schwer. Und ich weiß, ich habe nicht alles verstanden, was du da vorhin gesagt hast. Das mit dem Fleisch und Blut und Brot und so und vom Himmel und Jesus. Aber wo soll ich denn sonst hingehen? Ja, es ist unangenehm. Und ja, ich liebe es nicht, wenn die Leute zu mir herabgucken, mit dem Finger auf mich zeigen und mich auslachen und sagen, dieser Spinner folgt diesem komischen Typen. Aber wenn nicht du, wo dann? Wer könnte denn meine Sehnsucht stillen? Nirgendwo anders wird die erfüllt werden. Wenn ich nicht dir nachlaufe, dann würde ich irgendwas anderem nachlaufen. Auf jeden Fall würde ich irgendjemandem nachrennen. Dieser Punkt ist für mich ein Schlüssel in meiner intellektuellen, geistlichen Lebensreise, diese Frage mir zu stellen, ja, woher sollte ich denn gehen? Zu wem? Zu was? Wohin? Nichts erfüllt mich so wie du, Jesus. Nirgendwo bekomme ich eine Antwort. Wir Menschen sind alle auf der Suche. Und ich bin davon fest überzeugt, dass wir so lange suchen werden, wenn wir bei dieser Frage ankommen und sie uns stellen und sagen, Jesus, zu wem sollten wir denn gehen? Ich habe bei meinen Kollegen einen Materialismus erlebt, wo sie versucht haben, ihre Bedürfnisse mit materiellen Dingen zu stillen. Ich habe letztens mit einer Person gesprochen, die mir ihre Lebensgeschichte erzählt hat und erzählt hat, wie sie auf der Suche war nach Erfüllung. Und im Buddhismus, in New Age, in irgendwelchen spirituellen Erfahrungen Sinn und Sinnhaftigkeit und Erfüllung gesucht hat und alles ausprobiert hat. Und dann sagt die Person, und am Ende bin ich bei diesem Jesus angekommen, wo ich am Anfang schon mal war. Und kann sagen, jetzt aus vollem Herzen, Herr, wo sonst sollte ich denn hingehen? Nur du hast Worte des ewigen Lebens. Nur bei dir finde ich die Erfüllung. Ich verstehe nicht alles. Und ja, du bist manchmal echt verrückt in dem, was du sagst. Und es ist nicht immer einfach, dir nachzufolgen. Aber keiner gibt mir Antworten zum Leben nach dem Tod, zu einem Leben in Ewigkeit. Und ich wünsche jedem von uns, dass wir uns nicht nur auf die Fragen fokussieren. Es ist wichtig und gut, Fragen zu stellen. Aber dass wir uns auf unsere Optionen besinnen, die wir haben. Wir haben die Option, zu dem einen, zu dem lebendigen Gott zu kommen durch Jesus Christus oder uns weiter auf die Suche zu machen. Ja, das Leben wird auch manchmal nicht ganz einfach sein. Du wirst Zweifel haben und du wirst Fragen bekommen, die unangenehm sind von Kommilitonen, Arbeitskollegen, Freunden. Du wirst vielleicht Dinge erleben, Krankheit oder Verlust und Tod, die dir eigentlich zeigen, bei Jesus habe ich auch keine Erfüllung. Wo du Fragen stellst und sagst, Jesus, was soll das? Du verlierst vielleicht deinen Job oder deine Zukunftsträume und meinst, okay, ich will weglaufen, weg von diesem Jesus. Ich kenne diese Situationen, wie ich schon gesagt habe, wo es einfacher ist, wegzugehen und einfacher war, wegzugehen. Einem unmoralischen Angebot dieser Welt nachzufolgen, anstatt bei diesem Jesus dran zu bleiben. Aber ich bin Gott unendlich dankbar, dass er mich vor vielem bewahrt hat. Denn manchmal war es haarscharf und ich wäre gegangen. Aber für mich ist diese Frage ja zu einer Kernfrage meines Lebens geworden. Zu wem sollte ich denn gehen? Wer sonst liebt mich so wie du? Wer sonst vergibt mir, wenn ich versage? Wer sonst nimmt mir Lasten weg, Sorgen, meine Schuld, meine Sünde? Und wer verspricht mir eine Hoffnung auf ewiges Leben? Wir sind hier nicht zusammen als Fangemeinschaft von einem großen Guru. Wir sind kein Club und wir sind auch keine Interessengruppe. Und wir schreien auch nicht einmal im Jahr Helau wie im Karnevalsverein. Es geht hier um eine Person. Es geht um jemanden, der eine empörende Behauptung aufstellt, die einzige Option zu sein. Der sagt, ich bin das Brot des Lebens. Ich bin der, der zum Leben führt. Ich bin der, der in dein Leben hineinsprechen will. Ich bin die einzige Möglichkeit, mit Gott ins Reine zu kommen. Wer an mich glaubt und mir nachfolgt, der wird das ewige Leben haben. Und nur durch mich kannst du in ewiger Gemeinschaft mit Gott einmal leben, als ultimatives Ziel alles Sehnens und alles Hoffens von uns Menschen. Und ja, es kostet manchmal etwas. Und vor allen Dingen hat es etwas gekostet. Erstens, es hat Gott und Jesus etwas gekostet. Denn Jesus, so wie er es andeutet in dieser Geschichte, hat sein Fleisch und sein Blut gegeben, um diesen Weg zu Gott möglich zu machen. Er hat gesagt, ich bin die einzige Option und das weiß ich. Und deswegen gehe ich den Weg ans Kreuz und lass mich kreuzigen, lass mich hinrichten, um für eure Schuld zu sterben. Es hat Qual, Verlust und Trennung von Gott gekostet. Und ja, manchmal kostet es auch mich etwas. Es kostet mich in erster Linie eine Entscheidung, einen Entschluss, ein Bekenntnis zu sagen, ja, diesem Jesus will ich folgen. Und ja, wenn du mit Jesus gehst, wirst du erleben, dass es immer wieder so die Herausforderung gibt, wo du merkst, ja, es kostet mich echt was, aber es ist es wert, diesen Weg zu gehen. Petrus gibt diese Antwort, die ich jedem von uns wünsche. Herr, zu wem sollten wir gehen? Ich möchte gerne jetzt beten für uns. Und zwar zum einen für die, die sagen, oh, du hast mich ertappt. Ich stehe tatsächlich in der Gefahr des Weglaufens. Ich habe Fragen, die sich für mich vor mir auftürmen, die sich für mich ja, wie ein großer Berg vor Jesus schieben. Ich stecke gerade in einer harten Lebensphase, wo das Weglaufen einfach eigentlich viel mehr Sinn machen würde. Ich stehe so unter Druck in meiner Familie, in meinem Umfeld, dass ich am liebsten weglaufen würde. Ole, würdest du für mich beten? Ich will für dich beten. Ich will für Ermutigung und für Bewahrung beten. Und vielleicht sagst du, ich stehe schon längst nicht mehr bei diesen 12. Ich bin bei denen, die weggelaufen sind. Und ich bin immer noch auf der Suche und suche immer wieder. Und jetzt, heute Morgen, gebe ich dir die Möglichkeit und gebe dir Gott und Jesus die Möglichkeit zu sagen, Herr, wohin sonst sollte ich denn gehen? Du kannst zu Jesus kommen, wieder ganz neu. Und wenn es zum 10. oder zum 100. Mal ist und sagen, Jesus, ich will mit dir leben. Ich will ganze Sache mit dir machen oder wieder mit dir machen. Ich will dir nachfolgen und mein Leben soll dir gehören. Dann will ich für dich beten, dass du ganze Sache mit ihm machst. Dass du sagst, okay, Jesus, dir will ich nachfolgen. Ich bin zwar weggelaufen, aber ich will wieder zurück. Oder ich habe mir diese Frage noch nie gestellt, aber jetzt, wo du mich vor die Entscheidung stellst, will ich dir nachfolgen. Ich würde gerne euch bitten, dazu aufzustehen. Lockert euch ein bisschen und ich möchte dann für uns beten. Jesus Christus. So manchmal, wenn wir so einen Text lesen und diese herausfordernden Worte lesen, vor allem diesen Absolutheitsanspruch, der überhaupt nicht in unsere Zeit passt, dann kommen wir schnell an diesen Punkt, wo wir uns fragen, ja, macht es Sinn, diesem Jesus zu folgen? Damit würde ich ja alles auf eine Karte setzen. Und du antwortest und du sagst, du bist das Brot des Lebens. Und du sagst damit, ich bin der, der dir eine Hoffnung geben kann. Der dir hilft, diese Suche nach Sinn und Erfüllung zu beenden, weil du mich gefunden hast. Und Jesus, ich danke dir dafür, dass du diese Worte gefasst hast damals, auch wenn sie herausfordernd waren, damals wie heute. Und auch wenn sie einen Absolutheitsanspruch fordern und von uns eine Entscheidung fordern. Ich danke dir dafür, dass du diese Worte wählst und dass du uns herausforderst. Und ich danke dir dafür, dass wir jetzt auch ganz neu uns wieder zu dir stellen können und diese Entscheidung treffen können und diese Frage formulieren können, ja, Jesus, zu wem sonst sollten wir denn gehen? Und ich bete jetzt für die, die in dieser Schwebezustand sind, in diesem Fragen, Jesus, das sind so viele Sachen, die ich nicht verstehe. Ich brauche dich. Und ich bitte dich darum, dass du genau die, die das jetzt fühlen, dieses Empfinden haben, dass sie jetzt eine Ermutigung erfahren. Durch diese Worte, durch deine Worte, durch das, was du noch sagst, die Hoffnung und die Liebe, die du in ihr Herz hineingibst. Ich bitte dich um Bewahrung. Ich bete darum, dass du sie festhältst und dass sie sich für dich entscheiden und sich zu dir stellen. Trotz aller Fragen, trotz aller Anfechtung, trotz aller Dinge, die um sie herum vielleicht sie herausfordern. Ja, und ich bete für die, die vielleicht zum ersten Mal an dieser Stelle jetzt fragen, Herr, wohin sonst sollte ich gehen? Und erkennen, dass du der Weg zum Leben bist. Jesus, und ich bete darum, dass du ihnen jetzt diesen Mut gibst, das zu formulieren, zu sagen, Jesus, ich will dein Kind sein und ich will dir nachfolgen. Ich habe erkannt, dass ich überall gesucht habe und dass ich Dinge gemacht habe, die nicht mit dir und deinem Standard, dem Göttlichen in dir vereinbar sind. Ich habe gesündigt und ich will Vergebung erfahren bei dir. Und ich will dir ab jetzt mein Leben geben und dir nachfolgen. Ich bete darum, Jesus, dass du sie jetzt segnest und dass du ihnen diesen Mut gibst, diesen Schritt zu machen. Danke, Jesus, dass du der Weg zum Leben bist. Amen. Ich weiß, dass es sehr persönlich sein kann. Und ich biete dir, genauso wie auch Daniel und Nancy, die Möglichkeit, einfach zu uns zu kommen, nach dem Gottesdienst einfach ins Gespräch zu kommen mit uns. Egal, in welcher Situation du gerade bist, es tut einfach gut, mit jemandem darüber zu sprechen. Und auch das, was dir vielleicht jetzt gerade Gott aufs Herz gelegt hat, darauf zu reagieren und vielleicht mit einem Gespräch auch mit jemand anders noch Dinge zu klären. Herzliche Einladung dazu. Wir haben gleich Mittagessen, da ist dann genügend Zeit.